Ich dachte, ich starte bei euch mit einem Quiz. Ich habe gesehen, ihr seid zwar alle wach, aber kann ja nicht schaden, nochmal die Gehirnzellen anzustrengen. Und zwar, wofür ist Jesus bekannt gewesen in der Öffentlichkeit, als er so auf Erden umhergewandelt ist? Mir sind 5 Sachen eingefallen, wo ich sagen würde, das sind so Sachen, für die Jesus bekannt war. Was fällt dir so ein? Was hat Jesus gemacht? Ja? Genau, Jesus war ein Fresser und Säufer. Jesus hat gefeiert. Das ist das, wofür Jesus bekannt war. Das ist eine Sache von den 5. Wunder, genau. Jesus hat Wunder getan. Noch 3 Sachen. Heilung, genau. Ja, habe ich auch extra. Heilung. Genau, er hat auf jeden Fall über Zinsen gesprochen. Das heißt, er hat Reden gehalten. Ich habe das mal Predigten genannt. Das wäre auch eine Sache. Und dann fehlt noch eine Sache, das Spannendste. Befreiung, genau. Er hat Menschen von Dämonen befreit. Das ist so das Abgefahrenste. Diese 5 Sachen hat Jesus gemacht. Ich habe mal alle 5 zusammengepackt. Jesus hat Menschen geheilt, als er umhergelaufen ist. Jesus hat Menschen befreit. Jesus hat Leuten erzählt. Er hat Predigen gehalten. Jesus hat Wunder getan. Und Jesus hat gefeiert. Und Ruth hat es gerade schon so gesagt, Jesus war bekannt als Fresser und Weinsäufer. Das ist das, was seine Gegner über ihn gesagt haben. Deswegen kann man immer sagen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie ist ja so ein bisschen was dran. Jesus ist scheinbar irgendwie bekannt, dass er einfach unterwegs war und gefeiert hat mit Leuten. Und es war so, dass Jesus manchmal Leute einlud. Manchmal hat sich Jesus auch selber einladen lassen. Von ganz gewöhnlichen Leuten, von so angesehene religiöse Menschen, die hat er auch eingeladen, von denen hat er sich auch eingeladen lassen. Und von dem, was man manchmal dann so nennt, so die Sünder und die Zöllner, also diejenigen, die von den angesehenen religiösen Menschen nicht so hoch angesehen waren, das sind die Sünder und die Zöllner, Leute, die eigentlich ja Leute aus dem eigenen Umfeld eigentlich ausgebeutet haben. Indem sie eben Steuern eintreiben für so die Besatzung in dem Land. Klar ist auch, auf Feiern, wenn Jesus auf Feiern war, bedeutet das immer, so mehrere Menschen sind zusammen bei jemand anderem zu Hause. So ist es eigentlich meistens gewesen. Man sitzt dann so bei jemandem anderen zu Hause und dann gab es Wein zu trinken, es gab Essen. Ich habe heute Kuchen mitgebracht, leider nicht für uns alle, aber für diesen schönen Tisch. Bei Jesus war es wahrscheinlich vor allen Dingen Brot, weil, und das ist vielleicht auch das, wo wir als, zumindest die hier, die sich als Deutsche verstehen, wir können es damit identifizieren, Brot ist Grundnahrungsmittel, das gibt es im Haus, wenn es nicht gibt, gibt es Brot und so war das damals. Heutzutage würde man sagen, auf einer Party gibt es vielleicht Kuchen dann hat man gefeiert und gegessen. Manchmal ist bei Jesus auch so, dass mehrere Punkte zusammenkommen. Also es gibt eine ganz bekannte Geschichte, wo Jesus eine Rede hält, er predigt vor ganz vielen Menschen, die bekommen Hunger und Jesus macht ein Wunder und er vermehrt Fische und Brot, so dass alle satt werden. Und es gibt auch, und das ist eigentlich das einzige Ritual, was Christinnen und Christen noch heute feiern, was direkt auf Jesus zurückzuführen ist. Und das hat auch was mit Essen und Trinken und Feiern zu tun, das ist nämlich das Abendmahl. Wo Jesus das Brot bricht und den Wein verteilt und sich selbst so verbindet mit diesem Brot und mit diesem Wein in diesem Abendmahl. So, wir gucken uns nochmal die Liste an. Fairerweise muss ich nämlich sagen, dass zur Zeit Jesu es immer wieder Leute gab, auf die das eine oder andere zutraf. Also es gab Leute, die waren auch so Wunderheiler, die sind so rumgewandert und haben dann so Leute geheilt. Es gab auch Leute, die auch gepredigt haben, die haben auch Reden gehalten. Es gab auch andere Leute, das lesen wir auch im Neuen Testament, auch andere Leute, die dann Dämonen ausgetrieben haben, andere Leute, denen Wunder nachgesagt wurde. Und einer der bekanntesten Zeitgenossen von Jesus, der auch so ein bisschen so diese Liste so ein bisschen abgearbeitet hat, war ein Typ, der hieß Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer war so ein Freak? Wow, okay. Vielleicht, ja. Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, Aber Johannes war bekannt, dass er Leute getauft hat, unter anderem auch Jesus, deswegen Johannes der Täufer. Und es gibt viele Gründe zu glauben, dass Johannes der Täufer zur Zeit, in der er gelebt hat, wesentlich bekannter war als Jesus. Weil Jesus und seine Jünger werden auch verglichen mit diesem Johannes. Dann ist es so, dass Jesus sich ja auch von ihm taufen lässt. Also Johannes ist sowas wie so der ältere Bruder. So, Johannes ist auch tatsächlich der Erste, der hingerichtet wird von der römischen Besatzung, bevor Jesus so ins Schussfeld gekommen ist. Also man könnte so ein bisschen sagen, Jesus hat dem so ein bisschen nachgemacht. Er hat auch ähnliche Sachen gemacht. Aber es gab eine Sache, die war anders bei Jesus. Johannes der Täufer war bekannt dafür, dass er gefastet hat. Dass er eine sehr strenge Diät hatte, sehr aufgepasst hat und auch oft wenig gegessen hat. Und Jesus war bekannt dafür, dass er mit den Menschen gefeiert hat. Und das war besonders. Ja, heute würde man vielleicht sagen, Menschen heilen, boah, das kann ich nicht. Es gibt ein paar Mediziner hier in der Gemeinde, gut, dass ihr das macht. Ich kann das nicht, Menschen von Dämonen befreien, um Gottes Willen, das hört sehr abenteuerlich an. Reden halten vor vielen Menschen, ich habe auch ein bisschen Lampenfieber, ist vielleicht auch nicht so cool. Aber fressen und saufen, ja, das ist mein Wochenendprogramm, so, das kann ich. Da kann ich mit dienen. Und für so jemanden wie Jesus, also für so einen Wunderheiler und Wanderprediger, war das nicht normal, dass er auch derjenige war, der auf der Hausparty bis zum Schluss geblieben ist. Also es fiel auf. Das war nicht normal. Und wir sind jetzt gerade so im fünften Teil unserer Serie Himmlisch feiern. Und heute geht's um den Kuchen, heute geht's um das Essen in diesem Feiern. Und ich gönne mir jetzt einfach mal was. Alles, was Jesus getan hat. Ich habe nicht so drüber nachgedacht, dass es dumm ist, was zu essen. Alles, was Jesus getan hat, diese fünf Punkte, die verbindet Jesus immer mit dem, was er nennt Reich Gottes. Und Reich Gottes bedeutet, ich habe mal so einen Satz mitgebracht, um das ein bisschen griffig zu haben. Wir sprechen da immer wieder drum die letzten Wochen. Ich dachte mal, es ist sinnvoll, vielleicht das so in einem Satz zusammenzupacken. Reich Gottes bedeutet, dass der Wille Gottes in unsere Realität reinbricht. Und zwar eine Realität, in dem ein umfassender Frieden ist. Ein Frieden in unserem Herzen, ein Frieden mit unseren Mitmenschen, in dem Gerechtigkeit herrscht. Also eine Realität, in der wir Befreiung erleben. Das ist Reich Gottes. Wille Gottes, der bricht so rein in unsere Realität. Und ja, der Himmel ist nahe gekommen bis zu uns. Himmel auf Erden. Und das ist so die Hoffnungsbotschaft von Jesus, dass das nah ist. Der Himmel ist nah, bis zu euch gekommen. Und das ist das, was Christen glauben, was wir hoffen, dass Gott diesen Himmel auf die Erde bringt. Und dass es irgendwann vollumfänglich so sein wird, aber dass wir jetzt schon immer wieder auch Himmel erleben in unserem Leben, in unserer Realität. Und diesen Himmel auf Erden, den erleben wir auch, das verbindet Jesus auch mit seinem Reden. Er redet immer wieder über das Reich Gottes. Das verbindet Jesus immer wieder auch, wenn er Menschen heilt. Und eben auch mit dem Feiern, mit dem Essen. Und ich lese uns den Text vor aus der Bibel für heute, aus dem Lukas-Evangelium. Und dieser Text passiert nach dem Abendmahl, nachdem also Jesus mit seinen Ängsten zusammen gefeiert hat, gegessen hat, getrunken hat. Und dann passiert Folgendes. Es entstand ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten könne. Also da sind so die Ängsten von Jesus, die sind zusammen da am Tisch, feiern zusammen und dann wird diskutiert. Wer ist hier die Nummer eins? Wer ist der erste General? Wer ist irgendwie hier der Finanzminister? Wer ist so die Position? Da wird sich drum gestritten. Wer ist es? Wer ist der Größte? Und Jesus sagte zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und die Macht über sie haben, die lassen sich als Wohltäter feiern. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch werde wie der Jüngste und wer herrscht, werde wie einer, der dient. Also Jesus sagt, in den Reichen dieser Welt, da ist es so. Da wird gekämpft darüber, wer ist krasser. Ich will Millionärin werden, ich vergleiche mich mit anderen und will besser werden. Ich will der Erste werden, ich will Macht haben, ich will herrschen. So, ich will mehr Sicherheit haben, ich will höhere, mehr Kraft haben. Aber bei euch im Reich Gottes, da ist es nicht so. Da ist es nicht, bei euch ist es anders. Und dann sagt Jesus, denn wer größer ist, das war zu weit. Genau, unter euch soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch werde wie der Jüngste und wer herrscht, werde wie einer, der dient. Denn wer ist größer? Einer, der bei Tisch sitzt oder einer, der bedient? Derjenige, der den Kuchen auf den Teller macht oder derjenige, der ihn isst? Na, der bei Tisch sitzt. Ich aber, sagt Jesus, ich bin mitten unter euch als einer, der bedient. Ihr habt ausgeharrt bei mir in meinen Versuchungen. Also ihr wart mit mir unterwegs, sagt er zu den Leuten, die mit ihm unterwegs sind. Und so übergebe ich euch, wie der Vater mir, das Reich. Ich gebe euch das Reich Gottes, damit ihr in meinem Reich an meinem Tisch esst und trinkt und auf Thronen sitzt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Das ist ein bisschen komischer Halbsatz. Aber es geht so drum, es sind 12 Jünger, es gibt 12 Stämme Israels und die zu richten bedeutet irgendwie, dass nicht nur sozusagen das geurteilt wird, was sie tun, sondern auch, dass sie Gerechtigkeit erfahren und wiederhergestellt werden. Also, Jesus sagt, die Reiche dieser Welt, da bedeutet Herrschaft größer. Wer ist der Krasseste? Für wen stehen die Leute auf? Wem halten die Leute die Tür auf? Bei welchen Leuten gucken sie nach oben? Aber im Reich Gottes ist derjenige und diejenige, die dient, die Größte. Und ich finde das so krass, es ist so eine abgefahrene Geschichte, weil es manchmal auch so ein bisschen so christliche Erwartungen springt, finde ich, die so auch tief in mir drin sind. Ne? Wenn Jesus sagt, ich gebe euch das Reich, ich übergebe es euch. So, ihr herrscht im Reich Gottes. Wie herrscht man im Reich Gottes? Indem man dient. Indem man seinen Mitmenschen dient. Indem ich dir diene, als wärst du größer als ich. Und indem du deinen Mitmenschen dienst, als wären sie größer als du. Damit, und das sagt Jesus, damit ich euch an meinem Tisch bedienen kann, als wärt ihr Königinnen und Könige. Und ich finde es so krass, weil Jesus ist kein dekadenter Mensch. Ja? Jesus hat sehr bescheiden gelebt, Jesus hat auch immer die Reichen kritisiert und hat die Armen selig gesprochen und so. Also Jesus war nicht dekadent. Aber immer wenn es ums Feiern geht, ist Jesus auf einmal übelst dekadent. 2 Fische und 2 Brote, naja, ich mach genug für 5.000 und noch mehr, dass die Töpfe voll werden. Vor 2 Wochen hat Jojo darüber gesprochen. Der Wein ist ausgegangen bei der Hochzeit. Ich mache den besten Wein auf dieser ganzen Hochzeit, den mache ich euch. Und ich mache sogar die Töpfe voll. Also so, ich bediene euch an meinem Tisch. Und ihr sitzt auf Thron, sagt er ihnen. Ja? Also ihr seid wie Könige und Könige, Königinnen und Könige an meinem Tisch. Und Jesus, immer wenn es ums Feiern geht, ist Jesus auf einmal total dekadent so und total überbordend. Jesus sagt zu denjenigen, die ihm nachfolgen, eines Tages werdet ihr alle sitzen am Tisch Gottes. Und ihr werdet bedient wie Königinnen und Könige. Willst du auch an diesem Festmahl teilnehmen? Denn lebt es jetzt schon. Lade ein, Tisch auf, lache von mir aus, bis die Sonne wieder aufgeht und feier das und lad Leute ein. Mein Uropa, der hat einen abgebrannten Bauernhof gekauft, hat ihn wieder fit gemacht, ihn angefangen wieder zu bewirtschaften. Und als in den 30er Jahren die Nazis an die Macht kamen hier, und angefangen haben, Krieg zu führen. Da war mein Uropa fein raus, weil er war Bauer und auch Soldaten müssen essen. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was von meinem Uropa. Und mein Uropa ist kein Held. So, das ist keine Heldengeschichte. Mein Uropa war das, was man heute vielleicht so apolitisch nennt. Den hat es halt überhaupt nicht so interessiert. Der hat halt sein Feld bestellt und dann war gut. Der war nicht im Widerstand, der hat sich auch nicht aufgelehnt. Der war halt da. Mein Uropa hatte sogar Kriegsgefangene auf diesem Hof, die dort arbeiten mussten, damit so die Ernte schneller fertig wird. Und es war offiziell verboten, dass diese Leute mit seiner Familie essen durften und in sein Haus durften und mit am Tisch essen durften. Die mussten quasi im Stall essen. Und mein Uropa hat so einen Bibelvers uminterpretiert. Ich finde auch eine ganz schöne Art und Weise. Und dieser Satz, der wird in meiner Familie immer noch gesagt. Er hat gesagt, wer mit mir arbeiten kann, der kann auch mit mir essen. Und alle Gefangenen saßen an einem Tisch mit meinen Großeltern, als sie noch Kinder waren. Und sie selber. Und dieser ehemalige Bauernhof ist immer noch Anker meiner Familie. Und es liegt auch daran, weil wenn selbst russische Kriegsgefangenen da essen durften, an diesem Tisch, dann weiß ich, ich darf das auch. Ich weiß, an diesem Tisch, da ist Platz für mich. Und das ändert alles. Das ändert alles. Und ohne diese Kultur auf diesem Bauernhof erlebt zu haben, wäre ich wahrscheinlich auch heute nicht hier. Ich weiß auch gar nicht, ob ich an Gott glauben würde. Aber diese radikale Offenheit zu sagen, wir sitzen gemeinsam am Tisch, wir sitzen nebeneinander, wir essen vom gleichen Brot. Und du weißt nicht, was für eine unfassbare Macht du eigentlich in deiner Wohnung hast, wenn du einen Esstisch hast. Wenn du ein Brot hast in deinem Schrank, vielleicht noch einen Kuchen in der Gefriertruhe, mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht, für dass der Himmel auf diese Erde einbricht. Einer meiner besten Freunde meiner Schulzeit, so einer, von denen ich sagen würde, das ist ein guter Mensch. Also wirklich so, ich habe selten jemanden getroffen, der so das Beste vom Gegenüber erwartet. Ich finde es sehr, sehr besonders. Und wenn der Typ nicht im Himmel ist, dann ist mit dem Konzept Himmel stimmt irgendwas nicht so. Weil der Typ ist wirklich, ich habe ihn sehr lieb so. Und er ist überzeugter Atheist gewesen früher. Und wir sind auch mal in Gottesdienst zusammengegangen, wir haben auch sogar mal zusammen gebetet. Aber er hat dann immer gesagt so, boah nee, eigentlich finde ich das alles ein bisschen dumm. Und irgendwann hat er eine Freundin bekommen und sie war in einer muslimischen Familie. Und er war sehr so angespannt. Und sie waren lange auch zusammen, ohne dass ihre Eltern Bescheid wussten, weil er auch immer so Schiss hatte. Wie finden die das, dass ihre Tochter einen nicht-muslimischen Freund hat? Und um es kurz zu machen, die sind jetzt seit einigen Jahren verheiratet und er ist konvertiert zum Islam. Und wir haben uns danach miteinander unterhalten und er hat mir gesagt, weil ich habe gedacht so, er ist wahrscheinlich konvertiert, damit es mit den Eltern cool ist. Und er hat zu mir gesagt, nee, das habe ich nicht. Ich habe an diesem Tisch, habe ich mich hingesetzt und ich habe so viel Liebe und so viel Gastfreundschaft erlebt. Und die haben mir gesagt, das machen die wegen ihrem Gott. Und ich dachte mir, da muss ja was dran sein, weil so habe ich das noch nicht erlebt. Also da sind Menschen, vor deren Urteil er Angst hat. Und dann setzt er sich an ihren Tisch und er erfährt Liebe und er erfährt Annahme. Und dann denkt er sich, ich will auch so sein. An diesem Gott muss irgendwas dran sein, von dem sie sprechen. Und Gastfreundschaft ist im Islam ja auch ein geschätzter Wert und eigentlich auch im Christentum. Es ist eigentlich eine klassische christliche Tugend. Das war genau das, was die frühen Christinnen und Christen gemacht haben. Und offensichtlich war Jesus auch da ein Vorbild drin. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir so gerade so im westlichen Christentum das so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. So. Also ich habe schon so, Gastfreundschaft ist nicht was ich verbinde mit irgendwie so Christen in Deutschland. So, ich habe eher so das Gefühl, man lässt so die engsten Verwandten lässt man so rein, die besten Freunde. Und danach schließt man immer so zweimal ab, auch wegen Versicherung, so, dass bloß keiner reinkommt. Und an Weihnachten, wenn dann alles geputzt ist, dann ist es okay, so, dann darf auch mal die entfernten Verwandten rein. Aber das war's. Aber ihr wisst nicht, wie krass es ist, wenn ihr einen Esstisch zu Hause habt. Ihr wisst nicht, was eure Käsestulle mit eurem Nachbarn machen kann. Ihr wisst nicht, was das machen kann mit euren Kolleginnen oder Kollegen. Ihr wisst nicht, was das mit den Freunden eurer Kinder macht, wenn die bei euch am Tisch sitzen zu Abend und die angenommen sind, so wie sie sind und geliebt sind. In der letzten Predigt hat Jojo auch so gesagt, es geht auch nicht immer darum, alles toll zu inszenieren und eine Show abzuliefern, ja, wenn du das liebst, ja, so wie Jesus, wenn er sagt, so, ihr werdet wie auf Thronen sitzen, also so dick aufzufahren. Das muss nicht immer sein, ja. Der Kuchen hier, der ist eigentlich gekauft. Und ich habe den noch nicht mal selber gekauft. Also ich habe sehr wenig Mühe mir gemacht mit diesem Kuchen, der da vorne steht. Und trotzdem ist da ein Kuchen. Und es geht darum, also was ich damit sagen will, ist, es geht auch einfach darum, Mensch zu sein. Und wenn der Dreck in meiner Ecke ist, und wenn die Spüle voll ist mit Geschirr, und wenn der Kuchen aus der Gefriertruhe von Aldi ist, dann spielt es gar keine Rolle. Leute trotzdem anzunehmen, zu sagen, hey, schön, dass du da bist. Und da fühlt man sich, finde ich, doch gleich auch ein bisschen weniger wie der Kollege oder weniger wie die Nachbarin, sondern einfach wie ein Mensch, der bei einem anderen Menschen ist. Und jemanden an seinen Tisch zu lassen, um mit der Person zu essen und Brot zu brechen, das sind Orte, wo Himmel und Erde sich berühren. Und es ist nicht umsonst so, dass neben diesen abgefahrenen Geschichten von Jesus heilen und Dämonen austreiben und lange Reden halten und feiern, das steht auch da. Und das hat auch unfassbare Macht. Und Wunderheilung, das ist wunderbar, ne? Weise Predigen halten, wow, toll, Amen. Aber der aufgetaute Kuchen auf dem Tisch, da berühren sich Himmel und Erde auch. Und meine Schwiegergroßmama, die ist die Woche gestorben und die hatte den wunderbarsten Tisch, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Da, wo so viele Leute dran passen und auch so Geschichten zu hören, wer alles willkommen war an diesem Tisch. So, ihr wisst gar nicht, wie sich die Welt verändern kann, wenn Leute an eurem Tisch sitzen. Heute ist Muttertag. Und Menschen an einem Esstisch versorgen, sich um Essen kümmern, Kaffee kochen und so, ist etwas, das wir in unserer Kultur vor allen Dingen mit Müttern verbinden. Und ich bin dankbar für ganz viele tolle Mütter in meinem Leben, die auch hier sind. Aber Tischdienst ist kein mütterliches Prinzip. Das ist keine Mutterrolle, sondern Tischdienst ist ein heiliges Prinzip. Es ist ein göttliches Prinzip. Und auch wenn ich euch vorhin die Geschichte von meinem Uropa erzählt habe, ne? Dass er so einen Satz sagt und dass er dann so die russischen Kriegsgefangenen mit an seinen Tisch lässt und so, das ist alles toll, aber das Essen hat der nicht gemacht. Das Essen hat meine Uroma gemacht, von dem alle gegessen haben. Tischdienst ist etwas, zu dem Jesus uns alle auffordert, Menschen willkommen zu heißen. Egal, ob wir Mütter sind oder nicht. Und auch an die Mütter verzeiht uns, wenn wir das nicht sehen, manchmal. Und an all die keine Mütter sind, lass uns besser werden darin. Nicht nur das als eine Aufgabe für Mütter zu sehen. Denn das ist in allererster Linie eine Aufgabe von Jesus, die er übernimmt. Und das ist ja auch das Coole. Jesus hat sich manchmal auch selber eingeladen, ne? Und sich wie so der Gastgeber verhalten. Also quasi liebevoll Menschen aufgenommen, selbst wenn er nicht derjenige war, der seine Tür geöffnet hat. Aber Gott ist derjenige, der der größte Gastgeber ist, der sagt, ich schenke euch das Reich Gottes. So, du kannst es haben. Du kannst am Thron Gottes sitzen. Kannst du haben. Jesus, Gott tischt auf für dich, dekadent, wie ein König, wie eine Königin. So, du hast gewonnen, das hast du schon. Und je mehr du diesen Gewinn teilst, desto größer wird er. Denn im Reich Gottes, da sind die Diener und Dienerinnen die Größten. Ich will erst noch beten. Und ich würde wetten, dass du vielleicht so in den letzten 10 Minuten dir jemand eingefallen ist, wo du gedacht hast, so, ah ja, die Person, die könnte ich ja mal einladen. Oder vielleicht hast du es auch eh schon gedacht, dass du diese Person mal einladen willst. Da möchte ich dich ermutigen, in dieser Gebetszeit einfach dein Handy zu nehmen. Und vielleicht diese Person mal anzuschreiben, eine Nachricht zu schreiben. Und vielleicht trefft ihr euch tatsächlich. Und vielleicht ist es langweilig. Kann ja sein. Vielleicht ist die Stimmung komisch und ihr merkt so, ah, es matcht nicht so zwischen uns, keine Ahnung. Das Brot ist hart. Der Kaffee ist oll. Ey, und vielleicht berühren sich Himmel und Erde an deinem Esstisch. Und in 2 Wochen haben wir Aufatmen. Also aufatmen, einen Abendgottesdienst und da gibt es immer ein Zeugnisteil. Ich bin gespannt, was du berichtest, wenn du das machst. Und ich möchte dich ermutigen, ja, selbst wenn das vielleicht ein Schritt sich zu groß gerade anfühlt, diese Person, die du vielleicht im Kopf hast, anzuschreiben. Aber wenn du das nächste Mal dann über deinen Esstisch wischt und irgendwie Essen drauf stellst, dann denk immer dran, du hast da einen Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren können. Und es ist ein Ort, den Gott auch liebend gerne gebraucht, um Menschen zu zeigen, wie gut Gott ist. Und ja, eben auch dir. Gott, ich danke dir, dass du so viel Besseres mit uns meinst, als wir das oft einfach erkennen können. Und du siehst auch, wie oft vielleicht so Einzelne von uns und ich mir so Gedanken machen, wie gut du wirklich bist und wo die Grenzen deiner Güte sind und dass es ja aber eigentlich vielleicht doch so ist oder wo ich dir irgendwie misstraue. Ich bitte dich voll jetzt, dass, ja, Heiliger Geist, dass du einfach, dass du kommst und ja, uns auch spüren lässt einfach, was von dieser Güte, was von dieser dekadenten Liebe, die du für uns hast. Danke, Jesus. Amen.